Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Geschäftsmodelle sprechen. Dabei darf ich Timo von Bargen, Co-Founder und Co-CEO bei Covalo im Podcast begrüßen. Hallo Timo.
Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange, muss ich auch gleich mal transparent machen. Und wir sprechen ja auch schon lange, deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute auch die Zeit hast, um mal in den Podcast auch zu kommen. Und wir über dein Vorhaben Covalo sprechen und speziell natürlich auch das Geschäftsmodell. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend, weil tatsächlich, ich glaube, Covalo kennt viele Menschen noch nicht. Da seid ihr sehr natürlich auch oft unterm Radar, in eurer Branche sicher nicht. Aber ich glaube immer noch so, man kennt viele Entrepreneurship-Stories, Startup-Stories und Covalo nimmt man, glaube ich, oft gar nicht so wahr. Aber bevor wir da hinkommen, würde mich natürlich auch speziell interessieren, wer du eigentlich bist. Ja, also startet immer mit einer persönlichen Vorstellung. Ich kann ja sagen, wir kennen uns hier auch aus Stuttgart, haben uns in Stuttgart kennengelernt. Aber was würdest du sagen? Wer ist Timo von Bargen? Was machst du heute und wie bist du da hingekommen?
Danke für die Einführung, Martin. Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Founder und Co-CEO von Covalo. Covalo ist eine Plattform, die Konsumgüterherstellern dabei hilft, Rohmaterialien besser zu managen. Mhm. Und der Weg dorthin, der hat erstmal mit einem Studium an der Universität Hohenheim hier in Stuttgart begonnen, wo ich Wirtschaftswissenschaften studiert habe. Und ja, währenddessen habe ich schon erste Erfahrungen als Unternehmer gesammelt. Ich hatte eine kleine Eventagentur gegründet und habe da relativ schnell gemerkt, dass ich es mag, mich mit neuen Themen zu beschäftigen, mit unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben und Produkte zu bauen und zu verkaufen.
Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, so Eventagentur, aber ich glaube, dass, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, ich glaube, du hast tatsächlich auch viel selber aufgelegt, oder? Kann es sein, dass du auch so das DJing für dich so entdeckt hattest? Und ich glaube, da hast du in Stuttgart auch schon sehr, sehr viel damals während der Schule eigentlich gemacht, oder? Und hast auch wahrscheinlich Geld damit verdient.
Es ging während der Schule los, absolut, genau. Und daraus wurde dann ein Geschäft, auch während des Studiums dann später. Und cool. Mhm. Ja, da haben wir in Süddeutschland recht viele Veranstaltungen damals organisiert und ich habe dann teilweise dann dort auch direkt aufgelegt und es ging aber übers Auflegen hinaus. Mhm. Wir haben dann Locations angemietet.
Okay, also wirklich quasi Lösungen angeboten.
haben uns um die Promo gekümmert, haben auch dann teilweise die Bar übernommen.
Cool.
Und genau, und da hat man auf jeden Fall schon viel gelernt, ja. Mhm. Und das hat sicherlich mir persönlich gezeigt, dass mir das liegt. Mhm. Und dass ich später sicherlich auch mal da in der Richtung was ausprobieren möchte.
Ich meine, heute wird das ja unter Entrepreneurship viel diskutiert. Es ist ja auch eigentlich heute viel nahbarer. War dir das damals bewusst, dass du da unternehmerisch agierst und dass das irgendwie auch eine Option sein kann? Also war das in Hohenheim damals im Studium oder dann auch in St. Gallen ein starkes Thema oder kam das erst nach und nach? Und
dann später in St. Gallen schon, aber als ich in Hohenheim mit Anfang 20 begonnen habe, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, da wusste ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, wo es mich dann später mal hinführen wird. Mhm. Ich habe dann auch mal das obligatorische Praktikum beim Daimler gemacht.
Klar.
War auch bei der ENBW mal für ein Praktikum. Und das hat mir alles Spaß gemacht. Ja? Also es war jetzt nicht so, dass ich dann direkt identifiziert habe, dass das nicht meins ist, sondern ich habe eher immer viele unterschiedliche Begeisterungen entwickeln können. Und vielleicht kann man da dann auch wieder die Basis für das Unternehmertum sehen, weil man auch hier ja dann sich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Themen beschäftigen muss.
Mhm. Du hast gerade auch schon gesagt, St. Gallen und dann auch die Praktika, aber du bist ja dann auch zum Berufseinstieg zur Firma Clariant. Ich glaube, Clariant kennen nicht viele. Da sind uns unsere Wege auch dann nochmal richtig gekreuzt worden, weil ich ja da damals auch zum Thema Open Innovation dann promoviert habe. Und du hast ja da auch ein paar Türen aufgemacht und hast auch ein bisschen erzählt, wie Clariant eigentlich Open Innovation lebt. Kannst du mal erzählen da auch, erstmal, wer ist Clariant überhaupt und was ist da Open Innovation?
Clariant ist ein Schweizer Spezialchemieunternehmen, die damals aus der Sanofi entstanden sind. Mhm. Die wurden damals, das Pharmageschäft ist die Novartis geworden und das Chemiegeschäft wurde Clariant. Es wurde dann auch noch das Spezialitätengeschäft der Höchst AG in Frankfurt dann übernommen. So wie ja, in der Chemieindustrie gibt es immer recht viele Merger- und Acquisition-Tätigkeiten. Ja. Und genau, Clariant hat damals ein Design-Thinking-Programm an der Universität St. Gallen gesponsert, an dem ich teilgenommen hatte. Und da haben wir in einem cross-funktionalen Team über ein Jahr ein Open-Innovation-Konzept für die Clariant entwickelt. Mhm. Open Innovation mit dem Ziel, den Produktentwicklungsprozess Innovation bei Clariant zu beschleunigen, um zu schauen, okay, wir entwickeln nicht nur in unserem eigenen Labor Dinge, sondern schauen, dass wir mit Partnern, mit Universitäten, mit Kunden, mit Lieferanten, vielleicht auch mit Peers zusammenarbeiten, um eben an ähnlichen Themen zu arbeiten, um Synergien zu nutzen und dann am Ende auch die Innovation zu beschleunigen und zu vergrößern.
Das heißt, im Rahmen dieses Studienprojektes hast du quasi eigentlich schon mit an der Basis gearbeitet, was dann Wirklichkeit wurde. Das heißt, ihr habt dann über dieses Studienprojekt hinaus das verankert bei Clariant und dort gab es dann noch einen Open Innovation Bereich, auch mit so Projekten, die ihr dann da angefangen habt zu betreiben, oder?
Genau, das Uni-Projekt war der Grundstein für das Open Innovation Department für die Open Innovation Abteilung bei Clariant, die ich dann mit aufbauen durfte. Und ja, da habe ich wahnsinnig viel gelernt und es war ein guter Einstieg in die Clariant, weil wir eben an der Schnittstelle zu vielen unterschiedlichen Abteilungen gearbeitet haben und ich somit einen sehr, sehr guten Einblick bekommen habe.
Und jetzt könnte man ja meinen, okay, du sitzt ja heute hier eben auch als Gründer von Covalo, du bist nicht mehr bei Clariant und natürlich gibt es da auch irgendwelche Überschneidungen oder sag ich mal auch Berührungspunkte. Kannst du uns da mal mitnehmen, weil ich glaube, es ganz spannend finde, wenn tatsächlich ja Menschen, die im Corporate gearbeitet haben, dann doch sich entscheiden, obwohl ja eigentlich das ein ganz gutes Umfeld ist, dann doch in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist eigentlich relativ untypisch. Also trifft man, glaube ich, nicht viele Menschen, die es dann auch sehr erfolgreich tun. Beschreib mal den Prozess. Also wann gab es die Gelegenheit? Wie sah das dann aus? War das für dich klar, dass du den Schritt machen musst? Oder was ging dir da durch den Kopf?
Es war relativ schnell für mich klar, dass ich nicht die nächsten 30 Jahre bei der Clariant verbringen werde. Das sind dann doch fast 10 Jahre geworden, in unterschiedlichen Abteilungen. Zuerst Open Innovation, dann habe ich in der IT-Abteilung mich um New Technology-Themen gekümmert, war dort am Ende Head of New Technologies und habe dann in den letzten 3 Jahren ein Corporate Venture aufbauen dürfen. Cambery, eine Suchmaschine für Chemikalien, die schlussendlich auch den Grundstein für Covalo gelegt hat, zumindest auf der Technologieseite.
Das heißt, du kamst damit halt bei Clariant schon Berührung und dann war aber für dich klar, dass aus deiner Sicht das eigentlich doch recht viel Potenzial bietet, um dann damit schon auch irgendwo in die Selbstständigkeit zu gehen. Ist das so dann quasi korrekt? Oder?
Genau, wir haben das Thema mit Clarians Kunden validiert. Also es wurde, wie das so oft im Corporate Venturing läuft, gab es zuerst eine Innovationsphase, in der wir sehr viel Need-Finding betrieben haben. Also wir haben mit Clarians Kunden und Partnern im Bereich Consumer Goods gesprochen, also mit Firmen wie L'Oreal, Beiersdorf, Unilever, aber auch kleineren Kunden und haben sie gefragt, was ihre Probleme in der Zusammenarbeit mit Lieferanten wie der Clariant sind. Und da kamen natürlich sehr, sehr viele Themen hoch, aber ein wiederkehrendes Thema war das Finden, Vergleichen und Qualifizieren von Rohstoffen, von Chemikalien, die dann später in Formulierungen in der Personal Care, Home Care und auch Food and Nutrition Industrie genutzt werden.
Das heißt eigentlich, das Problem war damit schon eigentlich relativ klar dann schon zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die Frage war nur in Anführungszeichen, aber wie die Lösung dann möglicherweise aussieht, beziehungsweise du hast schon gesagt, das ist eigentlich quasi eine Suchmaschine. Das heißt, für dich war eigentlich so dieses Problem-Solution-Fit in gewisser Weise schon relativ klar dann zu Beginn, Anführungszeichen. Also ist das, ich meine klar, zumindest in der Skalierung, das schon, ja, oder?
Ja, also wir hatten einen sehr, sehr gut validierten Need. Wir haben innerhalb der Clarion dann auch ein erstes Produkt gebaut, hatten erste Kunden, hatten einige auch Nutzer auf der Plattform, viele Nutzer, von denen wir viel gelernt haben, sodass wir in diesem Setup sehr, sehr viel gelernt haben und dann der Ausstieg schlussendlich dann auch ich sag mal, von der Conviction-Seite, von der Überzeugung her, dann auch auf jeden Fall da gewesen ist bei Jan und mir. Jan ist mein Co-Founder.
Wenn du da auch, du hast es schon erklärt, Qualo-Plattform oder auch damals eben auch noch Suchmaschine, das sagt ja schon auch Suchmaschine eher tendenziell, sage ich mal, erstmal einseitig. Plattform ist ja schon eher zweiseitig, da greifen wir schon ein bisschen vor. Aber kannst du auch nochmal die Kunden ein bisschen skizzieren? Also klar, fürs Geschäftsmodell glaube ich ganz entscheidend natürlich, an wen man das adressiert und welches Problem man löst. Kannst du einfach mal versuchen, mal diesen B2B-Typus, also diese Persona mal ein bisschen zu skizzieren, wo ihr dann merkt habt, ja, für die machen wir das eigentlich, für die lösen wir eigentlich ein Problem. Also wer ist das heute? Und das ist wahrscheinlich auch heute euer Kunde oder mit euer Kunde, oder?
Genau, also es gibt mehrere Nutzergruppen innerhalb dieser Konsumgüterhersteller. Aber eine der primären Nutzer kommt aus dem Formulierungsbereich, also die Entwickler, die Chemiker, die eben die unterschiedlichen Inhaltsstoffe dann zu einer Formulierung zusammenfügen.
Okay.
Die arbeiten ganz eng zusammen mit dem Einkauf, mit der Regulatorik, mit Marketing-Teams, die ganz zu Beginn auch erstmal definieren, was wollen wir denn überhaupt für ein Produkt im Markt platzieren. Aber ja, die Formulierer sind wahrscheinlich der Hauptnutzertyp, den wir adressieren.
Und wie haben die das dann quasi vor eurer Suchmaschine überhaupt gemacht? Also haben die dann, weiß ich nicht, verschiedene PDFs und Excel-Dateien dann irgendwie mal verglichen und angeschaut? Oder also wie sah denn da der Prozess davor aus?
Genau, also man muss erstmal verstehen, warum das denn überhaupt ein Problem ist, denke ich. Ja, und der Markt für Rohmaterialien ist einfach wahnsinnig fragmentiert und divers. Ja? Also es gibt sehr, sehr viele Hersteller. Also wenn wir uns nur das Beispiel von UV-Blockern angucken. Ja? UV-Blocker werden zum Beispiel in Sonnencremes verwendet. Wir haben mehrere hundert, ich glaube sogar mehrere tausend UV-Blocker mittlerweile auf Qualo gelistet, die alle ein sehr, sehr ähnliches Produktversprechen haben. Ja? Also sie blocken eben das UV-Licht aus dem Licht. Und da jetzt zu verstehen als Formulierer, wie sieht die passende Performance für mich aus? Welches Produkt ist in meinem Preisrahmen, der definiert wurde für mein Produkt? Wie sieht es mit der Regulatorik aus? Weil ich möchte das Produkt ja dann vielleicht nur lokal in einer Region verkaufen. Vielleicht ist das auch von Anfang an ein global gedachtes Produkt. Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle. Und so müssen eben sehr, sehr viele Datenpunkte hier angeguckt werden. Und in der Vergangenheit war ja deine Frage, wie wurde es da gemacht? Ja, da wurde direkt mit den Herstellern gesprochen, oftmals auf Messen oder eben diese neuen Inhaltsstoffe, neue, gibt's auch, also viel Innovation natürlich in dem Bereich, dann vorgestellt wurden dann Datenblätter ausgetauscht wurden, um eben dann eine erste Auswahl zu treffen. Und dann werden Muster verschickt. Die Muster werden dann im Labor zu ersten Formulierungen, zu ersten Prototypen zusammengeführt. Und so wird es dann Stück für Stück weiterentwickelt. Aber dieser Entwicklungsprozess, der kann von einem halben Jahr bis 3-4 Jahre dauern. Und da gibt es eben dann sehr, sehr viele Hin und Zurücks zwischen den unterschiedlichen Abteilungen.
Das heißt, ich höre schon raus, am Ende senkt der stark auch die Transaktionskosten ab erleichtert auch irgendwo die Vergleichbarkeit. Also diese Intransparenz, die es vorher gab, die wird dadurch halt immer mehr dann auch abgebaut und transparent gemacht. Und das ist, was der Markt halt dann so gesehen honoriert, oder? Das habe ich dann so erstmal grundsätzlich verstanden.
Korrekt.
Wenn du jetzt auch auf die letzten Jahre zurückschaust, also auch diese Entwicklung von Clarion über Problem Solution Fit dann jetzt hin zur Plattform, was würdest du sagen, welche Trends haben da auch reingespielt, dass ihr gemerkt habt, ja, das ist ein Business und es wird ein Business. Es ist ja ein globales Business auch, muss man dazu sagen. Ne? Also da spielt ja schon weltweit, das ist ein weltweiter Markt. Wie würdest du da momentan draufschauen? Also welche Trends haben das begünstigt, dass euer Modell überhaupt funktionieren kann? Alles klar, Digitalisierung, sicher das eine in irgendeiner Form. Ja. Ja,
also wir sind in der Fast Moving Consumer Goods Industry. Mhm. Ja, Fast Moving heißt, da ändert sich oft was.
Ja, ja.
Es gibt neue Trends, es gibt neue Regulatorik, und all das muss bedient werden, und so werden eben werden ständig neue Produkte in den Markt gebracht, und es werden bestehende Produkte angepasst, weil sich eben zum Beispiel, weil es Lieferprobleme gibt für bestimmte Inhaltsstoffe, und dann muss die Formulierung angepasst werden, weil es diese regulatorischen Änderungen gibt. Und das wird alles sehr, sehr viel dynamischer. Und zudem wird der Markt globaler, gerade auch die großen Konsumgüterhersteller immer mehr damit kämpfen, ihre Marktanteile zu verteidigen. In den letzten 10 Jahren haben sie, ich glaube, 70% des Wachstums von Indie-Brands, Independent Brands eingesammelt und nicht von den großen, weil eben die Produktentwicklungsprozesse und so eben dann und weil nicht so schnell auf Trends reagiert werden konnte.
Ein anderer Trend ist doch sicher auch, du hast gerade schon gesagt, Regulatorik. Das große Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt auch gefühlt, zumindest in Europa, ja deutlich relevanter geworden in den letzten Jahren. Spürt ihr das, und ist das quasi global auch gleich verteilt, oder ist es in den USA schon mehr gewesen und Europa zieht nach? Oder wie ist da das Stichwort Regulatorik? Gilt das für alle Märkte, oder wie ist das?
Also Europa oder die EU ist in jedem Fall der Weltmarktführer
für Regulatorik.
Im Regulatorikbereich. Ich glaube, es gibt allein in der Personal Care, also Kosmetikindustrie, gibt es in Europa 60.000 unterschiedliche Regularien.
Wahnsinn.
Und da beschäftigen sich viele natürlich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und China zum Beispiel folgt der EU in vielen Bereichen. In den USA läuft mehr über Retailer, die dann bestimmte Inhaltsstoffe dann blacklisten und keine Produkte erlauben auf ihrer Plattform, die bestimmte Inhaltsstoffe beinhalten.
Das heißt, ein Beispiel ist irgendwie so, also für einen Endkonsumenten zum Beispiel, dass irgendeine Kennzeichnungspflicht zum Beispiel da sein könnte, und das heißt, ich weiß sofort, was in diesem Produkt drin ist. Es ist quasi ein Beispiel für eine Regulatorik, wo eben eure Kunden die Herausforderung haben, das auch wirklich transparent machen zu können und das auch relativ effizient halt zu wissen, wo das herkommt und was da konkret auch drin ist, oder?
Es wird mehr auf den Verpackungen deklariert, das ist richtig, aber es gibt auch, also oftmals ist der Konsument eben nicht in der Lage, dann zu sagen, okay, das ist besser wie das andere.
Ja.
Es ist auch oftmals gar nicht so einfach. Also es gibt sehr viele Standards und Zertifizierungen, die mitunter auch gute Arbeit leisten. Aber diese Formulierungen sind sehr, sehr komplex, und auch die Lieferketten, die eben dann dahinter stehen, sind komplex, sodass es oftmals gar nicht so einfach ist zu sagen, okay, ich habe hier ein Produkt, das nur aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, und hier eines, das vielleicht auch synthetische Komponenten hat, und vielleicht ist das mit den synthetischen dann am Ende in Sachen Carbon Footprint dann vielleicht doch das Bessere.
Ja. Jetzt ist es so, wir haben jetzt erstmal gesprochen, um ein bisschen das Spielfeld zu verstehen. Und wir hatten vorher gesagt, Suchmaschine, in Anführungszeichen, der Start. Jetzt ist es so, du hast ja eingangs gesagt, ihr seid eine Plattform heute. Deswegen, wenn ich dich jetzt heute frage, wie funktioniert eigentlich heute euer Geschäftsmodell? Also ich kann sagen, es ist zweiseitig, aber kannst du mal beschreiben, wie das Geschäftsmodell im Prinzip funktioniert von Covalo heute?
Wir haben begonnen, auf der Lieferantenseite zu monetarisieren. Wir listen Unternehmen wie Clariant, BASF, Evonik mit ihren Produkten, und dafür werden jährliche Subscriptions abgerufen. Genau, und das gibt dann Zugang zu Analytics und Lead-Dashboards, zu Integrationen in CRM-Systeme, aber am Ende verkaufen wir Sichtbarkeit und Leads. Auf der anderen Seite haben wir jetzt begonnen, auch über Brandportale das Ganze zu monetarisieren, wo wir also fernab von dieser, also zu Beginn haben wir eine kostenfreie Nutzung auf der Brandseite gehabt, haben da erstmal Adoption getrieben, weil wir, das ist ja immer so das Henne-Ei-Problem der jeder Plattform, dass man gucken muss, wie baut man die Supply-Seite auf und kein Supply, kein Demand. Und wenn du keinen Demand hast, ist es schwierig, die Supplier zu motivieren, eben ihre Daten auf die Plattform, auf der Plattform einzupflegen. Mhm. Auf der Brand-Seite gab es dann wirklich viele Nutzer. Wir haben mittlerweile Nutzer von über 10.000 Konsumgüterherstellern, die Plattform nutzen in diesem Free-Tier und haben jetzt aber begonnen, dass wir für ausgewählte, für größere Unternehmen auch Custom-Portale erstellen, wo sie dann nicht nur die einzelnen Formulierer und Einkäufer sich auf der Plattform bewegen können, was dann auch Kollaborationsfeatures gibt, dass man Projekte anlegen kann, über die dann bestimmte Workflows abgedeckt werden können, Review-Prozesse, wir bauen Integrationen auch in Bestandssysteme wie SAP, um zum Beispiel Lieferantenbeziehungen abzubilden, um somit immer mehr Friktion aus diesem Produkt, aus der Produktsuche, der Produktqualifizierung zu nehmen.
Das heißt aber schon, ich höre raus, weil du es gerade auch nochmal so erwähnt hast, so Portale. Das heißt, ihr versucht euch da schon auch gut rein zu integrieren. Und das kann ich mir aber vorstellen, das denkt ja oder denken viele oft gar nicht im B2B-Kontext, dass das manchmal auch so anstrengend oder vielleicht auch an manchen Stellen zeitraubend ist. Ne? Aber das heißt, ihr scheut euch da nicht den Weg. Ihr seht, ihr müsst es quasi machen. Also ihr versucht quasi euch in die Systeme rein zu integrieren, damit ihr eben auch diese Durchgängigkeit dann bekommt. Und also war das von Anfang an auch so klar? Oder ich meine, wie viel Aufwand ist das? Kann man das unterschätzen? Oder ist es erträglich, sage ich mal? Oder wie würdest du das beschreiben?
Wir haben keine andere Wahl. Ja. Also es gibt so viele Bestandssysteme, und über die heute funktionieren. Und da müssen wir gucken, dass wir, wenn wir in der Datenkonsolidierung helfen wollen, dann müssen wir schauen, dass wir die Bestandssysteme mit integrieren. Ja. Und für uns ist das natürlich auch eine Möglichkeit, dann längerfristige Partnerschaften aufzubauen und unsere Plattform sticky zu machen.
Jetzt ist ja so, auch in der aktuellen Zeitpunkt haben wir auch ja schon viel drüber gesprochen. Plötzlich merken alle, Profitabilität ist doch gar nicht so unwichtig bei Startup-Unternehmen. Und ihr seid ja da auch quasi direkt in den Zeitpunkt ja auch grundsätzlich reingekommen, wo man gemerkt hat, okay, es geht natürlich viel um Wachstum, aber es geht auch immer mehr auch um Profitabilität. Ist auch kein Geheimnis, wurde ja auch berichtet, dass der HTGF ja auch bei euch investiert hat. Aber das war ja auch nicht immer klar beispielsweise. Und das ist ja auch, glaube ich, immer so eine große Herausforderung. Geht man dann als Unternehmer den Weg? Findet man überhaupt auch einen Case, wo man sagt, der ist dann irgendwie für VCs interessant? Für euch war das ja in irgendeiner Form wahrscheinlich auch klar notwendig. Wie würdest du sagen, wie anspruchsvoll ist es aus Europa heraus, ein globales Business anzufangen und auch zu etablieren, wenn man merkt, okay, ihr habt natürlich auch, sage ich mal, die Kontakte auch und das Netzwerk zum Teil auch schon dann mitgebracht ins Business rein, aber das ist ja auch kein Selbstläufer. Also Kapital braucht man ja trotzdem und Wettbewerb habt ihr auch, ich glaube, eine amerikanische Firma, ne, die auch VC finanziert ist. Also wie beschreibst du diesen Weg, wenn man merkt, okay, ja, ich muss quasi Wagniskapital einsammeln, um da mitzuspielen? Ja, also was ist das für eine Reise, die man da geht?
Naja, sie ist länger und steiniger, als ich das zu Beginn dachte. Ja, und kommt so aus dem Corporate und hat eben seine jährlichen Budgetzyklen. Und natürlich muss man da das rational gut vorbereiten. Und aber wenn man das Budget hat, dann hat man es und dann kann man damit arbeiten und es ist ein gewisses Vertrauen von Anfang an da. Und das war natürlich schon erstmal anders. Wir haben die ersten 6 Monate, nachdem wir die Ausgründung dann vorgenommen haben, haben wir das Ganze gebootstrapped, also über Eigenmittel und erste Umsätze finanziert.
Ja.
Haben mit ersten VCs gesprochen, um eben zu hören, was wir für KPIs zeigen müssen, dass wir interessant für ein Investment sind. Und da war dann relativ schnell klar, dass wir vielleicht mit unserem Thema, das ein bisschen erklärungsbedürftiger wie so manch anderes Hype-Thema ist. Damals war es vielleicht dann noch, also 21, dann Blockchain oder so. Ja. Heute mag es AI sein, wo man dann irgendwie gefühlt das Geld hinterhergeschmissen bekommt. Das war bei uns nicht so. Und deswegen haben wir dann erstmal Industrieveteranen als Business Angels dann über ein Wandeldarlehen dann mit aufgenommen. Die haben uns dann weitere Türen geöffnet, bei Kunden vor allem. Und am Ende, glaube ich, war für den HTGF dann entscheidend, dass wir dann zu dem Zeitpunkt schon über ein Jahr dann gute KPIs aufzeigen konnten, gute Referenzkunden hatten. Der HTGF mit Limited Partner wie BASF und Evonik und Wacker, auch Experten in der LP-Base hat, sodass wir ja mit dem HTGF dann da jemand gefunden haben, die auch unser Business verstehen wollen und Lust haben, da so ein Thema zu machen, das vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz eingängig ist.
Ist es, ich meine, es heißt ja auch in Europa, es ist jetzt sowieso gerade natürlich extrem schwierig, aber oder schwieriger geworden. Würdest du, es ist ja immer so ein Satz, der oft fällt, Geld gibt es genug an sich in Europa, aber man will vielleicht auch als Entrepreneur so ein bisschen auch Smart Money haben, du hast gerade schon gesagt, Industrieveteran, das heißt, ihr habt jetzt auch nicht jeden genommen, der grundsätzlich Geld hat, sondern ihr habt schon überlegt, wer bringt denn das Business weiter und wer bringt Covalo überhaupt dann global dort hinten, wo ihr hin wollt. Ist es so, also hast du das Gefühl an sich, kann man schon, sag ich mal, mit eurem Case trotzdem Geld einsammeln und war es dann eher so dieses, ihr habt sehr gut überlegt, wer passt zu euch oder ist es generell extrem schwierig, immer noch im Jahr, sag ich mal, dann eben auch 2021, 2022, 2023, 2024 dann doch an Investoren zu kommen?
Wir haben mit vielen Investoren gesprochen und wir haben bei vielen Investoren auch relativ schnell gemerkt, dass es nicht passt.
Okay.
Also auch von unserer Seite aus.
Ja.
Und naja, wenn wir auch nochmal über diese großen Runden dann sprechen, die man so sieht, vielleicht ist es auch gar nicht das, was man haben möchte. Oder man muss ja, also was ich glaube, für mich als Unternehmer immer sehr, sehr wichtig war, ist zu sehen, dass ich die richtigen Partner mit an Bord habe, die meinen Case verstehen, die Lust haben, mit mir da die nächsten Jahre dran zu arbeiten und die nicht nur darauf auf sind, jetzt dann 10, ja. 20, 50 X oder so dann da relativ schnell eben dann damit zu machen. Ja, weil die großen Finanzierungsrunden, die setzen ja dann auch einen Standard an die Bewertung und gerade das sehen wir jetzt auch in den letzten Monaten immer mehr, dass es viele Downrounds gibt.
Ja.
Und die dann schlussendlich dann, ja, die nicht gut für die Gründer sind, nicht gut für die Unternehmer, für die Mitarbeiter schon mal gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir da einen ganz guten Weg gegangen sind, wo wir erstmal auf Wachstum und die richtigen KPIs gesetzt haben und dann auch Partner mit an Bord gebracht haben, die an das Thema glauben und die langfristige Partner sind.
Und trotzdem höre ich aber auch raus, euch war schon wichtig, auch ein funktionsfähiges Geschäftsmodell auch von Anfang an zu haben, was eben auch, du hast vorher so ein bisschen gesagt, ihr habt auch selber erstmal gebootstrappt, das machen ja viele auch schon, oder manche lernen das gar nicht mal, die wissen gar nicht, was es ist, sondern ich sag mal, vor 3-4 Jahren war das ja noch so, da wurde wirklich Geld ja komplett hinterhergeworfen, da hatte man überhaupt nicht das Gefühl, dass man überhaupt als Gründer, sag ich mal, Commitment da selber reinbringen muss. Ihr habt es aber gemacht, das heißt, aber höre ich auch raus, euer Geschäftsmodell ist damit schon auch relativ erprobt zum aktuellen Zeitpunkt in gewisser Weise. Also es ist jetzt nicht so, was man oft den Eindruck hat, man nimmt VC-Money, um, sag ich mal, nur Wachstum zu erzielen und jetzt merkt man, wenn dann mal das Geld weg ist, oh scheiße, das Geschäftsmodell trägt sich ja dann doch nicht so richtig, wie man sich es vielleicht vorgestellt hat und dann muss ich irgendwie hunderte von Mitarbeitern entlassen. Das scheint ja bei euch schon ein bisschen anders zu sein. War das von euch von Anfang an wichtig oder hat sich das auch irgendwie so ergeben, weil das Geschäftsmodell halt dann doch jetzt mit dem zweiseitigen Markt doch recht gut funktioniert und vielleicht sogar besser funktioniert, als ihr dachtet? Oder also wie würdest du da den Zusammenhang so zwischen, sag ich mal, Validierung des Geschäftsmodells und dann der Notwendigkeit des Wagniskapitals sehen?
Ja, wir hatten eben den Vorteil, dass wir schon 3 Jahre an dem Thema bei Clariant arbeiten konnten und das Ganze sehr, sehr gut verprobt war. Muss man sehen, dass das B2B-Sales-Zyklen immer sehr, sehr lange brauchen. Und wir eben viel Vorarbeit und Glaubwürdigkeit dann schon über die Zeit bei Clariant aufbauen konnten. Und entsprechend ja, haben wir das Ganze dann nutzen können. Und das ist, war sicherlich auch ein Luxus, dann relativ schnell auch signifikante Umsätze machen zu dürfen.
Und am Ende ist es ja schon, also ich meine, du hast es gesagt, Subscription, das heißt, am Ende verkauft ihr quasi die Zugänge zur Plattform ja im Wesentlichen. Das ist ja dann, sag ich mal, wahrscheinlich auch eine Mischung aus Software as a Service und irgendwo auch Data as a Service, ne, weil die Daten, die ihr da aggregiert und die da zusammenkommen und die zum Teil eingepflegt werden, das ist ja auch ein zusätzlicher Mehrwert. Das heißt, am Ende spielt ihr da, sag ich mal, in dieser Welt mit.
Absolut.
Ja, absolut. Cool. Würdest du sagen, heute habt ihr Product Market Fit auf jeden Fall? Also ist das so, ich meine, als Entrepreneur denkt man auch immer weiter, was ist noch die größere Idee oder das noch smartere im Geschäftsmodell? Aber würdest du sagen, jetzt ist es so, dass es in sich funktioniert, jetzt skaliert ihr vor allem, wo man eigentlich einfach mehr Kunden dazukommen, ansonsten bleibt das Produkt mehr oder weniger, wir können gleich noch ein bisschen über KI sprechen, aber mehr oder weniger gleich?
Also auf der Supplier-Seite, auf der Lieferantenseite, da haben wir, würde ich sagen, Product Market Fit. Und das mache ich daran aus, dass wir keinen Founder-led-Sales-Ansatz mehr haben. Es ist nicht mehr nötig, dass Jan und ich Türen klopfen, sondern das Ganze wurde jetzt auf klare Prozesse gesetzt und über das Team bedient. Und wir bekommen recht viele organische Leads
rein. Cool.
Und das bedeutet für mich, dass das Ganze, ja, natürlich kann das schneller gehen, aber es bedeutet für mich, dass das, dass wir da einen ganz, ganz guten Fit schon erreicht haben. Mhm. Auf der Brand-Seite, wo wir auch dann deutlich größere Projekte haben, da ist es schon so, dass wir immer noch sehr stark involviert sind von der Gründerseite und dass der Custom-Development-Ansatz oder Anteil noch deutlich größer ist.
Okay.
Ja, wo man dann schon dann gucken muss, okay, wir versuchen jetzt mit den, da haben die ersten Projekte schon auch noch einen gewissen Co-Development-Ansatz, weil das Produkt eben noch nicht fertig ist. Mhm. Und da sind wir aber, wir haben mittlerweile eine Warteliste an weiteren Kunden, die eben die Portale mit uns aufsetzen wollen.
Cool. Mhm.
Sodass wir da, glaube ich, auch auf einem guten Weg sind, Product-Market-Fit zu haben.
Mhm. Jetzt habe ich es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Jetzt kommt natürlich dieses ganze Trendthema momentan KI, gerade vor allem in den letzten 2 Jahren ganz stark, Stichwort Sprachmodell und Co. Und ihr seid ja wahrscheinlich schon, oder ihr versteht ja schon als Product-Company wahrscheinlich oder als Plattform-Company, je nachdem. Welchen Einfluss hat da jetzt zum Beispiel KI für euch konkret?
Na, wenn du unsere zukünftigen Investoren frägst, dann einen ganz großen. Ja. Es geht immer sehr schnell um das Thema AI und gerade auch der Ansatz von AI, Large Language Models, dann in vertikalen Lösungen, die also industriespezifisch sind, den sehe ich auf jeden Fall. Ja. Und auch aufbauend auf den Daten, die wir sammeln, nicht nur den Produktdaten, aber auch den Nutzerdaten, da kann man schon recht viel machen. Mhm. Wir haben begonnen mit uns zusammen mit der ETH in Zürich und der EPFL, am Swiss Center for Data Science zusammenarbeiten, mit dem Thema zu beschäftigen und haben da, das heißt InnoSwiss, ein Innovationsförderungsprogramm jetzt abgeschlossen, wo wir ein Recommender-System verproben, wo man jetzt eben dann gucken kann, okay, wie kann ich die Daten nutzen, also Inhaltsstoffdaten, aber auch Formulierungsdaten, um zu sehen, okay, was sind alternative Inhaltsstoffe, die zum Beispiel nachhaltiger sind.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein ganz schöner Use Case, um aufzuzeigen, inwieweit AI da eine Rolle spielen kann, weil man natürlich, der heilige Gral wäre dann irgendwann, dass man eben nicht nur nach Nachhaltigkeit das Ganze optimiert, sondern dass man eben dann auch also die Preiskomponenten dann mit einspielt, die Regulatorik, dass man und schlussendlich dann fast schon digitale Formulierung macht.
Mhm.
Ja. dahin ist es sicherlich noch ein weiter Weg. Da arbeiten auch viele, viele Unternehmen dran. Aber ich glaube, dass wir da auf jeden Fall als Plattform ein Right to Play haben.
Mhm. Das heißt, es ist wie ein, ich nenn's, das ist ein Produktassistent beispielsweise, der quasi alles weiß und gute Empfehlungen machen kann auf Basis der Daten. Und ein Formulierer beispielsweise kann halt genau die Fragen zum Teil auch stellen. Oder selbst ein Produktmanager oder so kann Fragen stellen und der kriegt da Antwort. Das heißt, am Ende bringt er einfach die Intelligenz da einfach noch mehr stärker rein und könnte einfach noch mehr da rausholen, oder? Das ist, wenn man es mal ganz einfach versucht zu formulieren, cool, okay. Spannend. Was würdest du sagen, was ist der Zeithorizont? Also ich meine, jetzt seid ihr ja in einer eher stellenweise konservativen Branche, ja, wo ich jetzt sagen könnte, okay, muss man da so schnell sein, nur weil jetzt KI alle sagen, es ist da? Ich meine, bis wann habt ihr da sowas wirklich in der Vorstellung, dass man sagen kann, ja, das wird dann so, solche Vorschläge werden generiert? Ist es halbes Jahr, Jahr?
Ja, wir haben jetzt letztes Jahr über 6 Monate ein Proof of Concept und einfach in dessen Rahmen wurden Daten erhoben und erste Use Cases mal ausprobiert. Mhm. Und jetzt beginnen wir im März mit der zweiten Phase. Mhm. Und unser Ziel ist schon dann bis Ende des Jahres die ersten Modelle dann zu verproben. Cool. Wir haben auch einen Industriepartner, ein großes, renommiertes Unternehmen da mit drin, die Daten verproben und quasi den Expert in the Loop stellen, sodass wir das Ganze dann auch auf gute Beine stellen können.
Mhm. Was würdest du sagen? Ich meine, gerade ist immer spannend, wenn man Entrepreneure fragt, so was ist dann die Vision? Also wo geht es noch weiter hin oder wie siehst du das? Wenn du die Entwicklungen so einpreist, wenn du auch den Wettbewerb oder den globalen Markt so anschaust. Also was würdest du sagen, wo wollt ihr noch weiter hin? Was ist da so die langfristige Vision für euer Vorhaben?
Auf der Produktseite wollen wir immer weiter von der initialen Suche, die wir heute abdecken, hin zur Qualifizierung, die wir heute teilweise abdecken, aber wo wir sicherlich noch mehr Beitrag leisten können, hin zu einem Produktentwicklungstool, wo wir dann auch Formulierungs- und Regulatorikprozesse mit abbilden können. Mhm. Auf der Marktseite sicherlich ein regionaler Ausbau, regionale Expansion. Wir haben Go-to-Market Partnerschaften auch mit einem Messehersteller zum Beispiel aufgebaut und sind global auf Messen. Ja, im März in China auf einer großen Messe, in den USA werden wir im Mai sein. Okay. Also es ist heute schon, wir haben heute schon Nutzer aus 150 Ländern und auch, krass, auch Kunden, also zahlende Kunden von allen Kontinenten. Aber ein Großteil des Geschäfts kommt heute noch aus Europa und da muss man eben dann gucken, wie baut man das weiter aus. Du hast vorhin schon gesagt, in den USA gibt es recht starken Wettbewerb, sodass ich mir vorstellen könnte, dass wir eher den Fokus auf Europa und Asien legen. Mhm. Und zuletzt natürlich auch noch, dass wir weitere Segmente angehen. Mhm. Wir sind heute in Personal Care und Home Care tätig und haben letztes Jahr einen ersten Pilot im Food- und Nutrition-Bereich durchgeführt. Und ja, Food- und Nutrition ist 5-mal so groß wie Personal Care und Home Care zusammen, sodass dass es da sicherlich noch viel zu tun gibt.
Und vielleicht da noch letzte Frage abschließend, dann auch nochmal angeschlossen an das Globale. Da gibt es auch so einen schönen Begriff aus der Wissenschaft, Born Global. Das sind Startup-Unternehmen, die ja quasi von Anfang an eigentlich einen globalen Markt adressieren. Und jetzt hatte ich vorher schon gesagt, ihr seid ja schon eigentlich gefühlt immer noch unterm Radar. Also ich meine, ich kenne dich schon eine ganze Weile. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie dir was drauf gibst, dass du auf der Gründerszene, Startseite oder so drauf bist. Würdest du sagen, das liegt einfach dran, dass euer Business in dem Sinne so konservativ ist und liegt es auch dran, dass ihr als Gründer sagt, das ist uns eigentlich völlig egal, weil wir uns halt einfach aufs Business und die Kunden konzentrieren? Oder was würdest du sagen, warum ist immer noch, wenn man, sag ich mal, aus Europa raus ein Unternehmen anfängt mit einem globalen Anspruch, habe ich immer noch das Gefühl, vielleicht ist es auch falsch in der Wahrnehmung, aber man ist immer noch eher ein Sonderfall an vielen Stellen, weil wir immer über die chinesischen und amerikanischen Plattformen sprechen. Aber dann wird halt so ein Flixbus zum Beispiel halt mega gehypt, wenn sie halt dann nach Amerika beispielsweise gehen. Und in der Wahrnehmung auch. Würdest du das teilen, der Wahrnehmung, dass ihr das auch so ein bisschen steuert oder sagt, das ist halt einfach für uns auch nicht so relevant? Das bringt uns auch in dem Sinne nichts vom Business her, wenn wir jetzt irgendwo in den Medien hier auftauchen.
Wir sind präsent in den Fachmedien.
Ja.
Da sind wir, da publizieren wir auch relativ viel, haben auch Partnerschaften mit Verlegen.
Ja. Oder einfach auf den Kanälen, die für euch
halt relevant sind. Genau, weil man muss einfach als Gründer ja gucken, dass man sich nicht verzettelt.
Ja, ja klar.
Wir bedienen so jetzt schon, also wir haben ein sehr, sehr komplexes Produkt mit vielen unterschiedlichen Partnern und Kundengruppen, die wir bedienen müssen, sodass dann die Sichtbarkeit auf bestimmten Gründermedien vielleicht gar nicht. Also wo man sich dann fragen muss, okay, bringt jetzt einen starken Backlink oder so, der dann Sachen SEO dann ganz relevant sein kann, aber so fürs Geschäft jetzt relativ
wenig. Gar nichts. Naja, okay. Abschließend vielleicht noch auch da nochmal eine persönliche Frage. Also wenn du jetzt an diese ganze Reise denkst, ne, mit Clariant-Einstieg im Corporate, dann diese Validierungen, dann Suchmaschinenphase, dann Plattformphase, jetzt spannendes Thema KI. Was würdest du sagen für dich ganz persönlich, was waren so jetzt die meisten Learnings aus wirklich dieser, ich nenne es mal Entrepreneurship-Journey, so für dich, was du jetzt mitgenommen hast, was du vielleicht vorher nicht so gedacht hättest? Du darfst gerne mal ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, man muss sich mit diesen vielen unterschiedlichen Themen wohlfühlen. Ja, ich glaube, damit beginnt es. Und wenn ich mich mit meinem Bekanntenkreis unterhalte, dann sind viele immer der Meinung, oh Mann, du hast ja, das ist so viel Stress und so viel
Übernimmst
zu tun.
Ich
übernehme mich.
Ja.
Aber ich, das Geheimnis ist ja, dass ich das Ganze gar nicht als Arbeit empfinde, sondern es ist mein Projekt das bereitet mir sehr, sehr viel Freude, sehr viel Erfüllung. Das muss man haben. Ich glaube, wenn man startet, wenn man dann noch jemanden findet, der ein ähnliches Verständnis hat, wie jetzt in meinem Fall mein Mitgründer, dann ist das sehr, sehr viel wert. Ja? Jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann, mit dem man sich gut ergänzt. Dass es in den Ups und Downs, die man dann in jedem Fall hat, dann sehr, sehr wichtig. Genau, also das Ganze als Solo-Gründer zu machen, ich glaube, das wäre schwierig. Ja. Also das also auch für zukünftige Unternehmertätigkeiten. Ich glaube, das ist nichts, was ich mal machen möchte. Ja, und dann Fokus zu setzen, dass man sich nicht verzettelt. Gerade in der frühen Phase lieber gucken, dass man sich auf einen Use Case konzentriert, den schön abbildet auf der Plattform. Und vielleicht gar nicht zu viel jetzt irgendwie, aber wenn der Markt groß genug ist, dann kann man sich dann mit Sicherheit dann einfach bestimmte Themen parken und an diesen ersten Use Cases arbeiten, dann diese schön validieren, erste Kunden finden und dann eben die nächsten Themen angehen. Und Investoren werden das Ganze verstehen. Ja? Wenn man zu Investoren gerade in einer ganz, ganz frühen Phase schon mit einer Riesenvision kommt und mit einem ganz toll definierten Plan, dann dann schreckt es die eher ab, weil die sich denken, okay, das ist jemand, der sich verzettelt und vielleicht nicht den richtigen Fokus setzt.
Wie würdest du sagen, noch dieses Thema so Opportunity Identification, also das ist das Spannende auch, dass Entrepreneure ja die Fähigkeit haben, überhaupt diese Gelegenheiten zu identifizieren, zu sehen und dann natürlich auch umzusetzen. Und du hast gerade gesagt, Fokus. Ist es schwierig dann doch für jemanden, der diese Fähigkeiten hat, die Disziplin zu haben, dauerhaft dasselbe Vorhaben zu haben? Weil es gibt auch viele Menschen, die haben tatsächlich auch die Fähigkeit, aber denen fehlt so ein bisschen dann die ich nenne es mal Disziplin und Konsequenz, dann wirklich mehrere Jahre an dem Thema zu arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal sehr frustrierend ist, dass es nicht so schnell geht, wie man es eigentlich im Kopf gerne hätte. Und dann vielleicht dazu manchmal neigt zu sagen, finde ich vielleicht irgendwie einen Shortcut, finde ich vielleicht eine schnellere vermeintliche Idee. Ist es tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung, dass man manchmal auch tatsächlich dann doch noch rechts und links auch Opportunitäten sieht, die vielleicht gar nichts mit dem Markt zu tun haben? Und man dann immer wieder sagen muss, nee, Fokus jetzt auf diese Idee und das reicht aus. Das ist ein längerer Plan, ja, das ist so. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass auf dem Weg Weg manchmal dann doch das ein oder andere einem vorbeiläuft, wo man, ist eigentlich auch ganz spannend. Und so als neugieriger Mensch neigt man vielleicht dann dazu, da auch mal drauf zu gucken. Also merkst du das auch? Also das ist
absolut,
schon
auch diszipliniert. Absolut. Ja, und ich freue mich auch drauf, dann später mal, hoffentlich nach einem erfolgreichen Exit, dann über Business Angel Tätigkeit selbst dann in die vielen Themen zu investieren, die mich sonst noch so interessieren. Ja. Aber ja, man braucht einen langen Atem, man muss da durchhalten. Mhm. Aber ich glaube, also was ich auch gelernt habe, ist, dass es einfach sehr, sehr viel wert ist, dann sich seinen Markt auszusuchen.
Ja. Ja.
Nicht nur, ich glaube, es ist wichtig als Unternehmer, dass man breit aufgestellt ist, dass man von irgendwie Produktbauen bis hin zu Fundraising und Strategie und Hiring und so dann viele Themen machen kann. Aber wenn man dazu dann noch Erfahrung in einer Industrie, in einem Vertical hat, dann ist das, glaube ich, der entscheidende Faktor dann am Ende, der dann auch Stichwort Serial Entrepreneurship oder sowas dann auch wirklich dann ermöglicht.
Mhm. Ja. Spannend. Timo, ich glaube, wir sind am Ende, wenn ich mir so auf die Uhr schaue. Es war sehr, sehr interessant. Danke, dass du auch die Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche euch natürlich dir und Jan alles Gute für die weiteren Wege, die weiteren Schritte, die ihr geht. Freue mich dann auch, wenn wir uns mal wieder zusammensetzen, dann wahrscheinlich dann nochmal so in 1-2 Jahren gucken, wo ihr da steht. Euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg, auch natürlich weiterhin ganz viel Gesundheit. Ich glaube, das ist auch immer was, wenn man global rumkommt, muss man auch mal ein bisschen gucken, auch mit Familie und so, dass man da immer sehr gut überlegt, was man jetzt als nächstes macht. Danke, dass du da warst und dir alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung, Martin.
Gerne.
Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.